Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. AHV ab 65 auch für Frauen. Gleichzeitig ein flexibleres Rentenalter. Sozialminister Alain Berset stellt seine Reform vor.
Die Menschen müssen die Sicherheit haben, dass ihre Renten nicht sinken und nachhaltig finanziert sind.
Dann, Israel und die Hamas haben sich offenbar auf eine Waffenruhe geeinigt. Informationen direkt aus Jerusalem. Ein Biobauer will den Karren ziehen. Der Ostschweizer CVP-Nationalrat Markus Ritter wird neuer Präsident des Bauernverbands.
Ich möchte auch eine starke Integrationsfigur sein, im Brückenbau auch im Parlament.
Und kriegt die EU ihren Haushalt gebacken?
Ja, es soll einen Kuchen geben. Aber sie streiten sich darüber, welche Zutaten sie zum Kuchen liefern müssen. Alle wollen essen, keiner will backen. Schrecklich.
Wie heiß es in der Backstube in Brüssel werden kann, das zeigt der Debattenbericht. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Die Menschen in der Schweiz leben immer länger. Das stellt die Altersvorsorge vor Probleme. Jetzt wird der Bundesrat aktiv. Er hat heute dargelegt, wie er die Renten längerfristig sichern will. Der Grundgedanke dabei, länger arbeiten. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Der Bundesrat will die Lehren aus seinen früheren Reformversuchen ziehen. Diesmal will Innenminister Alain Berset die AHV und die berufliche Vorsorge gleichzeitig umbauen.
Mit einer Gesamtsicht der beiden Säulen können deren Leistungen und Finanzierung fein aufeinander abgestimmt werden.
Bei der Reform der ersten Säule, der AHV, steht das Rentenalter im Vordergrund. Das Frauenrentenalter soll um ein Jahr auf 65 steigen und damit gleich hoch sein wie das der Männer. Grundsätzlich sollen Männer und Frauen künftig die Möglichkeit haben, noch länger zu arbeiten. Der Bundesrat lässt prüfen, ob für die Finanzierung der AHV andere Geldquellen herangezogen werden sollen, etwa die Mehrwertsteuer. Bei der zweiten Säule der beruflichen Vorsorge will der Bundesrat Anreize zur Frühpensionierung streichen. Künftig soll man nicht bereits mit 58 in Rente gehen können. Ferner will der Bundesrat den Mindestumwandlungssatz senken. Im Portemonnaie der Rentner soll aber gleich viel Geld sein, sagt Innenminister Alain Berset. Deshalb prüft der Bundesrat auch die Erhöhung der Lohnabzüge.
Die Menschen müssen die Sicherheit haben, dass ihre Renten nicht sinken und nachhaltig finanziert sind.
Die Reform soll spätestens 2020 in Kraft treten. Die Parteien reagieren kritisch auf die Vorschläge. Die FDP plädiert für ein rascheres Vorgehen und dafür, nicht ein Gesamtpaket zu schnüren. Die SVP stößt sich an Steuer- oder Beitragserhöhungen und die SP an der Senkung des Mindestumwandlungssatzes. Nun beginnt das politische Feilschen.
Die Reformpläne im Einzelnen, wie sie Bundesrat Berset verkauft und wie sie konkret ankommen, das alles berichten wir. Doch zuerst hat jetzt Andi Lüscher die Nachrichten des Tages und da gibt es Neuigkeiten aus Nahost.
Israel und die Hamas im Gazastreifen haben sich offenbar auf eine Waffenruhe geeinigt. Der ägyptische Außenminister Mohammed Kamal Amer habe dies verkündet, melden Nachrichtenagenturen. Die Waffenruhe trete demnach in rund einer Stunde in Kraft. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wird mit den Worten zitiert, er wolle der Waffenruhe eine Chance geben. Der St. Galler CVP-Nationalrat Markus Ritter ist zum neuen Präsidenten des Schweizerischen Bauernverbands gewählt worden. Ritter tritt die Nachfolge von SVP-Politiker Hans-Jörg Walter an, der nach 12 Jahren abtritt. Mit dem 45-jährigen Rheintaler steht erstmals ein Biobauer an der Spitze des Bauernverbandes. Ritter setzte sich an der Delegiertenversammlung in Bern gegen 3 Mitbewerber durch. Die Schweizer AKW-Betreiber müssen mehr für die Stilllegung ihrer Werke und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle zahlen. Nach neuesten Schätzungen belaufen sich die Kosten dafür auf über 20 Milliarden Franken. Das sind 10% mehr als 2006 berechnet worden war, wie das Bundesamt für Energie mitteilte. Entsprechend müssen die AKW-Betreiber höhere Beiträge leisten. Die interkantonale Lotterie- und Wettkommission Komlott hat gegen die Grossverteiler Coop und Migros Strafanzeige eingereicht. Bei den Gewinnspielen Simsalawin von Coop und Megawin von Migros würden Kunden, die gratis an den Spielen teilnehmen, gegenüber Kunden an der Kasse benachteiligt. Bei Coop und Migros erklärte man dazu, die Gewinnspiele seien juristisch überprüft worden. Der umstrittene maltesische Außenminister Tonio Borg wird neuer EU-Gesundheitskommissar. Im Europaparlament in Straßburg erhielt Borg 386 Stimmen. 281 Abgeordnete lehnten seine Wahl ab. Gegen die Wahl von Borg hatten sich Liberale, Linke und Grüne ausgesprochen. Dies wegen seiner gesellschaftspolitischen Positionen. Er ist etwa gegen homosexuelle Lebensgemeinschaften und lehnt Abtreibungen ab. In der größten französischen Oppositionspartei UMP geht der Kampf der verschiedenen Parteiflügel weiter. Der frühere Premierminister François Fillon beansprucht den Parteivorsitz weiterhin für sich. Bei der Wahl vom letzten Sonntag hatte sein rechtskonservativer Gegenkandidat Jean-François Copé knapp das bessere Ergebnis erzielt. Aber die Stimmen aus drei Überseewahlkreisen seien nicht gezählt worden, behauptet das Lager des unterlegenen Kandidaten. Mit diesen Stimmen hätte Fillon gewonnen, sagte ein Sprecher dieser Parteigruppierung. Der Schweizer Skirennfahrer Beat Feuz hat die neue Saison bereits für beendet erklärt, bevor sie richtig begonnen hat. Der Grund sind gesundheitliche Probleme. Feuz hatte sich vor dem Saisonauftakt in Sölden in ärztliche Behandlung begeben, wegen einer Entzündung im Knie. Nach Angaben des Schweizerischen Skiverbandes verschlechterte sich die Situation am Wochenende, was seine Verlegung von Feuz ins Inselspital Bern nötig gemacht hat. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.644 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.840 Punkten, ebenfalls plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2039 gehandelt, der Dollar zu 93,87 Rappen. Und noch das Wetter. Morgen Donnerstag hat es im Norden dicke Wolken und am Jura ist etwas Regen möglich, bei rund 6 Grad. In den Alpen und im Süden gibt es sonnige Abschnitte, bei bis zu 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. Die Reform der Renten unter der Lupe, Fragen an Bundesrat Alain Berset, politische Reaktionen und die Frage nach der Machbarkeit dieses neuen Anlaufs. Dann gibt es die ersehnte Waffenruhe zwischen Israel und den Hamas, Fragen an unseren Korrespondenten in Jerusalem. Wer ist dieser neue Brückenbauer, Markus Ritter? Weiter geht's um einen Haushalt, der mit der ganz großen Kelle angerührt wird, der EU-Milliardentopf und wer da wie stark davon schöpft. Und schließlich Aufstand im Shoppieland.
Walmart needs to learn that it's not fair how they treat us.
Das ist nicht fair, wie wir behandelt werden. Weshalb die Angestellten der US-Kaufhauskette Walmart rebellieren, mehr dazu nach 7:30. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast und zwar unter drs.ch. Seit 8 Tagen flogen die Geschosse zwischen Israel und dem Gazastreifen hin und her. Mehr als 160 Tote und fast 1300 Verletzte gab es. Und seit Tagen bemühten sich internationale Spitzenpolitiker um einen Waffenstillstand. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist deshalb in Kairo und auch US-Außenministerin Hillary Clinton ist dort heute angekommen. Zwischendurch sah es gut aus, dann sorgte am Morgen ein Anschlag auf einen Bus in Tel Aviv für einen Rückschlag. Da waren über 20 Personen verletzt worden. Doch inzwischen erreichen uns Meldungen, wonach ein Waffenstillstand ausgehandelt worden sei. Philipp Scholkmann ist für uns in Jerusalem. Bis vor kurzem fehlten noch Bestätigungen. Philipp Scholkmann, die liegen jetzt offenbar doch vor.
Ja, die Waffenruhe soll in einer Stunde in Kraft treten. So viel kann man jetzt sicher sagen. Das hat der ägyptische Außenminister Amr bekannt gegeben an dieser gemeinsamen Pressekonferenz mit der amerikanischen Außenministerin Clinton. Die Einzelheiten allerdings sind noch diffus. Es gibt also sicher diese Waffenruhe, aber das ist wohl nur der erste Schritt. Alles Weitere muss offenbar im Detail noch verhandelt werden. Und das klingt nach dieser Zwei-Stufen-Lösung, die in den letzten Tagen viel diskutiert wurde. Erstmal keine Gewalt mehr, danach erst die umfassenderen, langfristigeren und sicher auch die komplizierteren Fragen.
Kompliziert, weil da doch einige Knackpunkte noch zu verhandeln sind. Welche sind denn die größten Knackpunkte?
Im Wesentlichen wurde gestritten darüber, wie weit nach einer Waffenruhe der Gazastreifen geöffnet oder weniger abgeschnürt würde gegenüber Israel, aber auch gegenüber Ägypten. Die Hamas verlangt eine solche Öffnung, möglichst eine vollständige, und die Menschen in Gaza natürlich auch, die seit Jahren unter der Blockade leiden. Die israelische Seite macht Sicherheitsfragen geltend, denn Israel will verhindern, dass weitere Raketen in den Gazastreifen reingeschmuggelt werden. Das scheint nicht oder nur am Rand Gegenstand dieser ersten Verhandlungen jetzt gewesen zu sein, bei denen es erstmal nur um dieses Ende der Gewalt ging. Clinton forderte an der Pressekonferenz auch noch viel mehr, nämlich einen umfassenderen Frieden für alle Menschen in der Region, sagte sie, das sei weiterhin der Kern der ganzen Nahostproblematik. Das würde heißen, dass Palästinenser und Israelis substanzielle Friedensgespräche aufnehmen würden. Wie das allerdings gehen soll, ist noch viel weniger erkennbar, denke ich, angesichts der erstarrten Lage im Verhandlungsprozess in der letzten Zeit. Dennoch, das Ganze ist natürlich eine enorme Erleichterung für die Menschen, die unter diesen, Sie haben es gesagt, 8-tägigen Gewalteskalationen gelitten haben und die so viele Tote und Verletzte gefordert hat, wenn die Waffen jetzt tatsächlich schweigen und keine weiteren Opfer zu beklagen sind.
Sie haben Hillary Clinton erwähnt. Die Außenministerin der USA traf am Nachmittag in Kairo ein, wo ja all diese Verhandlungen stattfinden. Was war denn konkret Ihre Rolle jetzt auch bei diesem möglichen Durchbruch?
Sie war, bevor sie nach Kairo gekommen ist, auf einer eigentlichen Blitztour durch die relevanten Hauptstädte Jerusalem, Ramallah und eben auch Kairo zuletzt und hat wie Ägypten auch sicher auf Druck oder via Ägypten wohl eher sicher auf Druck auf die Hamas gemacht. Letztlich denke ich, aber natürlich haben die Amerikaner ein sehr großes Gewicht in der Region, aber die Entscheidung lag bei den beiden Konfliktparteien und dem, was die als ihre Interessen betrachtet sind. Und beide Seiten kamen offenbar am Schluss doch zum Ergebnis, dass sie nur verlieren könnten mit einer noch stärkeren Eskalation, da mit einer Bodenoffensive im Extremfall, mit all ihren Risiken und noch viel mehr Toten.
Das war Philipp Scholkmann. Unser Nahost-Korrespondent ist im Moment in Jerusalem. Diese Waffenruhe soll also in einer Stunde in Kraft treten. Zurück in die Schweiz. 2020 wird die finanzielle Lage der AHV kritisch. Ab dann tun sich gemäß den Prognosen in der Altersvorsorge riesige Löcher auf. Deshalb hat der Bundesrat ein umfassendes Paket mit zahlreichen Maßnahmen geschnürt, die teilweise bereits heftig kritisiert werden. Der Bundesrat möchte die drohenden Defizite bei der AHV und bei der zweiten Säule beseitigen, ohne die Renten zu kürzen. Wie das gehen soll, erklärt Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus.
Die Hürden für Sozialminister Alain Berset, eine mehrheitsfähige Reform für die Altersvorsorge zustande zu bringen, sind hoch. Die Ansprüche des Bundesrates auch. Der SP-Sozialminister gibt die Parole aus.
Wir wollen Sicherheit für die Leute, Vertrauen in der Sozialversicherungen, Transparenz.
Weil die Menschen immer älter werden und in ein paar Jahren sehr geburtenstarke Jahrgänge ins Pensionsalter kommen, geraten AHV und Pensionskassen schon bald in finanzielle Schieflage. Renten kürzen kommt für den Bundesrat aber nicht in Frage. Bundesrat Berset hält fest.
Erhalt des Leistungsniveaus ist das Wichtigste.
Deshalb braucht es Maßnahmen, die das Ausgabenwachstum bremsen. Und da setzt der Bundesrat beim Rentenalter an. Frauen sollen wie die Männer erst mit 65 in Rente gehen dürfen. Der SP-Bundesrat bringt also die Angleichung des Rentenalters für beide Geschlechter, die schon seine bürgerlichen Vorgänger im Amt gefordert haben und die Bersets Partei immer abgelehnt hat. Haben die Sozialminister Kuschbein und Burkhalter also doch recht gehabt?
Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was können wir erreichen mit einer Reform? Und wir müssen auch damit einige technische Probleme noch lösen.
Technische Probleme zu lösen, wie es Bundesrat Berset ausdrückt, gibt es auch bei einer weiteren Maßnahme, die in der AV Geld sparen soll. Die Menschen sollen möglichst lange im Arbeitsprozess bleiben, übers Rentenalter 65 hinaus. Auf den Einwand, damit nehme man doch einfach jüngeren Menschen die Stellen weg und schaffe mehr Arbeitslosigkeit, entgegnet Berset.
Die heutige Gesellschaft, die braucht das. Wir brauchen diese individualisierten Möglichkeiten zu flexibilisieren. Das werden wir auch tun.
Und trotz allem muss der Bundesrat bei der AV auch noch eine zusätzliche Finanzierungsquelle anzapfen. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer steht für die Regierung im Vordergrund. Die Solidarität aller Generationen komme damit am besten zum Tragen, argumentiert der Bundesrat und schließt gleichzeitig auch eine Erhöhung der Lohnbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht aus. Ein großes Paket, das der Bundesrat da anpeilt. Und große Pakete haben die Angewohnheit, dass sie auch großen Widerstand auslösen. Droht die Landesregierung mit ihrer Reform nicht gegen die Wand zu fahren? Man habe keine andere Wahl, als es mit einem umfassenden Paket zu versuchen, findet Bundesrat Percé.
Das ist nicht riesig, es ist einfach angemessen. Mit einem Paket können wir die Transparenz schaffen. Damit können alle die Akteure, auch alle die Leute sehen, wie es aussieht.
Denn mit einzelnen Sanierungsschritten, das habe die Vergangenheit gezeigt, habe man vor dem Volk keine Chance.
Wir haben festgestellt in den 15 letzten Jahren, dass es gab einige isolierten Projekte, die haben nie eine Mehrheit gefunden. Das Volk hat mehrmals gesagt Nein. Das Parlament hat auch selber mehrmals gesagt Nein. Und jetzt kommen wir mit der Lehre aus dieser Zeit, mit einem Projekt mit Transparenz und Sicherheit für die Leute. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Voraussetzung, um eine Mehrheit zu bekommen.
Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Jetzt muss der Bundesrat erstmal eine konkrete Sanierungsvorlage ausarbeiten und die vielen offenen Punkte klären. Erst Ende des nächsten Jahres soll der detaillierte Entwurf vorliegen.
Ja, Philipp Burkhardt hat es gesagt, es ist ein großes, ein ehrgeiziges Paket, das der Bundesrat zur Altersvorsorge geschnürt hat. Nur ob es so oder ähnlich im Parlament und später vielleicht beim Volk durchkommt, das ist eine ganz andere Frage. Die letzten Reformversuche sind jedenfalls kläglich gescheitert. Oliver Washington zu den Reaktionen heute.
Etwas hat Bundesrat Alain Berset bereits erreicht. Er hat mit seinem Vorgehen und seinen Vorschlägen CVP-Präsident Christoph Darbele bereits heute überzeugt.
Ich bin positiv überrascht. Also ich finde, dass Alain Berset eine ausgewogene und zielführende Lösung vorgestellt hat. Ist CVP-kompatibel, also entspricht völlig, was wir vor anderthalb Monaten vorgeschlagen haben.
Nur die CVP alleine reicht bei weitem nicht für eine Mehrheit. Was also meint zum Beispiel die Partei von Alain Berset? Jacqueline Fehr ist eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen der SP und sagt:
Die Vorlage hat aus meiner Sicht dafür und dawider, das Parlament wird noch einige Korrekturen vornehmen müssen.
Positiv bewertet die SP, dass der Bundesrat eine Gesamtschau zur ersten und zweiten Säule präsentiert. Nur will die SP mehr als heute präsentiert wurde.
Die SP wird fordern, dass das Frauenrentenalter so lange nicht erhöht wird, bis die Lohngleichheit erzielt ist. Und andererseits bei der zweiten Säule, dass zuerst die Verwaltungskosten gesenkt und die Abzockerei gestoppt werden muss, bevor über den Umwandlungssatz diskutiert wird.
Die SP versucht also, das Gleichgewicht nach links zu verschieben und sie nimmt mit den eigenen Forderungen auch in Kauf, dass das Reformtempo verlangsamt wird. Schneller vorwärts gehen will hingegen die FDP. Der Bundesrat spiele mit dem eingeschlagenen Tempo mit dem Feuer, kritisiert FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Ab 2020 greift ja dann die Schuldenspirale bei der AHV und bis dann erst Maßnahmen umzusetzen, das ist zu spät. Wir fordern, dass das Rentenalter von Frau und Mann früher angeglichen wird und dass auch separat und früher eine Schuldenbremse bei der AHV installiert wird.
Und die SVP? Gleich wie für die FDP steht auch für SVP-Generalsekretär Martin Baltiser die rasche Erhöhung des Frauenrentenalters im Zentrum. Eine Schuldenbremse erwähnt er nicht, er erteilt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, aber schon jetzt eine Absage.
Zusätzliche Finanzierungsquellen sind im Moment kein Thema. Man muss jetzt das Rentenalter angleichen, man muss die technischen Parameter, Umwandlungssatz anpassen. Das ist das, was jetzt vordringlich zu tun ist.
Wichtige Akteure sind neben den Parteien auch die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Arbeitgeberdirektor Thomas Daum lobt zunächst das Vorhaben einer Gesamtschau, doch auch Thomas Daum hat klare Forderungen und diese gehen sogar noch weiter als diejenigen von FDP und SVP.
Wir müssen das sogenannte Referenzrentenalter nach oben fahren. Wir können nicht bei 65 stehen bleiben, sondern müssen sukzessive in Richtung 67 gehen. Hier wird die Diskussion sicher noch hart werden.
Und auch die Gewerkschaften haben zusätzliche Forderungen. Sie fordern nämlich höhere Renten und dass der Bundesrat hierzu keine Vorschläge unterbreitet. Darüber ist Gewerkschaftsbundspräsident Paul Rechsteiner denn auch enttäuscht.
Was fehlt, ist einfach ein Blick auf die Realität. Und die Realität ist, dass die Renten zurückgeblieben sind, gemessen am Verfassungsauftrag. Und insoweit braucht es hier Verbesserungen und hat der Bundesrat Nachholbedarf.
Die Forderungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Bundesrat Alain Berset muss noch einige Überzeugungsarbeit leisten, um neben der CVP auch noch andere Parteien sowie Gewerkschaften und Arbeitgeber zu überzeugen.
Oliver Washington mit der ganzen Bandbreite der politischen Reaktionen. Und ist das jetzt ein großer Wurf, den Alain Berset da vorlegt? Das fragte ich Bundeshausredaktor Dominik Meyer in der ersten Sendung um 18 Uhr.
Nun, der Sozialdemokrat Alain Berset schlägt Rentenalter 65 für Frauen vor. Das wäre vor 15 Jahren zum Beispiel in der Ära Ruth Dreyfus schlicht nicht denkbar gewesen. Ich würde sagen, Bundesrat Berset setzt an zum großen Wurf, aber vieles ist noch vage in seiner Strategie. Zwei Beispiele. Der Bundesrat wünscht, dass die Menschen auch freiwillig länger arbeiten. Wie das gehen soll und wer Senioren dann auch anstellt, lässt er offen. Oder Berset will dafür sorgen, dass Leute, die schwere Arbeit verrichtet haben, doch früher in Rente gehen können, nicht später, früher. Und auch hier sagt er heute noch nichts über das Wie.
Es geht ja ganz klar beim Ziel darum, das Ganze längerfristig zu sichern. Und da reicht Frauenrentenalter 65 ja bei weitem nicht aus für die Sanierung der AV. Was bringen denn all die anderen Vorschläge?
Ja, da geht es um Vorschläge, wie die AV längerfristig zu mehr Geld kommen könnte, weil sich die demografische Situation schlecht entwickelt für die AV, weil also jetzt die geburtenstarken Jahrgänge ins Pensionsalter kommen. Und da gibt es zwei Stichworte, eine höhere Mehrwertsteuer oder höhere Lohnabzüge. Eine höhere Mehrwertsteuer würden wir alle direkt spüren, wir würden alle mehr zahlen müssen fürs alltägliche Leben und weniger Geld haben. Höhere Lohnabzüge auf der anderen Seite schwächen die Leute, die arbeiten, und sie machen das Wirtschaften in der Schweiz teuer. Der Bundesrat legt sich da noch nicht fest, das sind ganz, ganz heiße Eisen, wo der Widerstand massiv sein wird aus dem bürgerlichen Lager, und auch hier eben ein Punkt, wo der Bundesrat noch nicht konkret ist.
Frauenrentenalter 65, das ist so das Augenfälligste. Damit bricht Alain Berset ein Tabu bei seiner eigenen Partei. Sie haben es selber angetönt. Und auch beim tieferen Umwandlungssatz in der Pensionskasse. Das Vorhaben ist ja schon einmal gescheitert an der Urne. Wie viel SP steckt denn da in dieser Reform überhaupt noch drin?
Auf den ersten Blick tatsächlich nicht mehr sehr viel. Aber manche Linke sagen hinter vorgehaltener Hand, ja, man müsse, jetzt komme ich auf die Pensionskassen, den Umwandlungssatz, man müsse da handeln. Die Situation bei den Pensionskassen ist tatsächlich deutlich akuter als bei der AV. Sozialdemokratisch bei Alain Berset ist das Versprechen, das er heute abgegeben hat. Er hat gesagt, wer wenig verdient, soll später in der zweiten Säule auf keinen Fall tiefere Renten haben, auch wenn wir runtergehen mit diesem Umwandlungssatz. Und dafür will Berset zum Beispiel, dass wir vor der Pensionierung mehr Lohn in die Pensionskasse einbezahlen, damit das unter dem Strich dann bei der Rente gleich bleibt. Er will auch die privaten Versicherer im Pensionskassengeschäft härter anpacken und schauen, ob sie mehr von ihren Gewinnen an die Versicherten abgeben müssen. Das sind die Bedingungen, um dieses Versprechen zu erfüllen. Beide Bedingungen sind massiv umstritten im bürgerlichen Lager. Das Rentenversprechen, das ist sehr sportlich.
Ja, sehr sportlich, extrem ambitioniert. Sie sagen es. Sanierungsvorlagen haben es ja ohnehin sehr schwer. Die 11. AV-Revision scheiterte bereits im Parlament. Die Reform der Pensionskasse fiel beim Volk durch, habe ich eben erwähnt. Wie stehen denn die Chancen bei diesen Vorlagen? Droht da nicht wieder eine Blockade?
Ja, Alain Berset hofft ja ganz offensichtlich, und das sagt er auch, dass die Paketidee den Durchbruch bringt, also dass man alles zusammennimmt und dass dann irgendwie ein Gleichgewicht entsteht. Alle Seiten müssen irgendwo etwas schlucken, das sie nicht möchten, erhalten aber auf der anderen Seite irgendetwas, für das sie kämpfen, und dass sich so ein Gleichgewicht ergibt. Auch das eben, ich würde sagen, ist sportlich und sehr optimistisch. Wir haben im Beitrag von Oliver Washington gehört, Arbeitgeber reden von Rentenalter 67, die Gewerkschaften von höheren Renten, nur so Beispiele. Und allein die Gewerkschaften, die haben sehr viel Macht, wenn es um die AV geht. Wenn sie mit einem Referendum am Schluss das ganze Paket zu Fall bringen, dann muss der Bundesrat ganz von vorne beginnen. Und zumindest bei den Pensionskassen der zweiten Säule, da drängt die Zeit.
Das waren Einschätzungen aus dem Bundeshaus von Dominik Meyer zum bundesrätlichen Reformvorschlag zur AHV. Und damit ist es 19.24 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem Bauern, auf dem viele Hoffnungen ruhen, dem europäischen Budget, in dem viele Milliarden stecken, und dem Warenhaus, das den Angestellten viel abverlangt. Der oberste Schweizer Bauer bleibt ein Ostschweizer. Auf den Thurgauer Hansjörg Walter folgt der St. Galler Markus Ritter. Ein Bauer natürlich, auch er. Diesmal sogar erstmals ein Bio-Milchbauer. Sascha Zürcher hat den neuen Bauernchef auf seinem Hof im St. Galler Rheintal besucht.
Hemdsärmelig steht der frisch gebackene Bauernpräsident in seinem Stall. Die Heugabel fest im Griff, verteilt er seinen Kühen das Futter. Mit den Händen arbeiten und anpacken, das macht Markus Ritter Spaß.
Ja, ich bin ein Bauer mit Leib und Seele, habe Freude an der Natur, an den Tieren.
Markus Ritter ist 45, über die Hälfte seines Lebens schon ist er selbstständiger Milchbauer. Vor 23 Jahren übernahm er den Hof seines Vaters in Altstetten. Hier betreibt er Ackerbau und Obstbau. Die Haupteinnahmequelle aber ist die Milch. 28 Milchkühe stehen in seinem Stall. Ritter ist der erste Bauernpräsident, der einen Biobetrieb führt.
Ich stehe hinter dieser Produktionsart und hinter dieser Produktionsrichtung. Aber jeder Bauer und jede Bäuerin muss selber entscheiden, welche Produktionsrichtung und Art für sie die richtige ist.
Markus Ritter ist verheiratet, hat drei Kinder im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Er freue sich, die Gesamtverantwortung für die Schweizer Landwirtschaft zu übernehmen. Aber sein Vorgänger, Hans-Jörg Walter, habe große Fußspuren hinterlassen.
Das ist schon so. Es ist eine Riesenaufgabe, auch die Erwartungshaltung der Bäuerinnen und Bauern in die Führung des Schweizerischen Bauernverbandes ist sehr groß.
Markus Ritter ist Meisterlandwirt, Ökonom mit Hochschulabschluss und seit 7 Jahren St. Galler Bauernpräsident. Erst seit einem Jahr politisiert er als Nachrücker im Nationalrat auf Bundesebene. Seine erste Herausforderung als neuer Bauernpräsident ist die Agrarpolitik 2014 bis 2017. Herzstück ist das neue Direktzahlungssystem, welches die Abschaffung der tierbezogenen Beiträge zugunsten von Flächenbeiträgen vorsieht.
Das bin ich immer noch sehr skeptisch. Also es ist ein großes Dossier, schwieriges Dossier, das im administrativen Bereich für alle Stufen wesentlich mehr Aufwand bringt, in der Umsetzung schwierig ist, auch für die Bauern sehr große Herausforderungen bringt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sehr viel Geld bereits versickert, bevor es bei den Bauern ankommt.
Auch das Agrarfreihandelsabkommen mit der EU treibt Markus Ritter Sorgenfalten auf die Stirn. Er ist ein erklärter Gegner. Die Landwirtschaft müsste mit massiven Erlöseinbußen rechnen und die Konsumenten würden nichts profitieren, behauptet er. Und schließlich noch der Milchpreis. Der ist auf einem historischen Tiefstand. Seit der Aufhebung der Milchkontingentierung sei Feuer im Dach. Die Bauern leiden unter billigen Importprodukten. Für eine gute Lösung müssten die Bauern zusammenstehen, sagt Ritter.
Ja, auf der einen Seite geht es darum, möglichst gut den Verfassungsauftrag und die entsprechenden Aufgaben und Aufträge des Parlaments über die Agrarpolitik zu erfüllen. Auf der anderen Seite ist für mich Marktnähe, auch das Erfüllen der Bedürfnisse des Marktes, entsprechende Wertschöpfung generieren, auch das Diskutieren mit den Partnern auf dieser Seite, dass sie sehen, dass ohne kostendeckende Preise auch die Landwirtschaft nicht funktionieren kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe.
Um für die Herausforderungen gewappnet zu sein, müssten die Bauern in Zukunft geeint auftreten. Hierfür brauche es einen kommunikativen Präsidenten. Und Markus Ritter ist überzeugt, so einer zu sein.
Ich möchte mich wirklich einbringen, dass die Kommunikation weiter gut läuft. Ich möchte auch die Nähe zu unseren Diskussionspartnern suchen. Ich möchte auch eine starke Integrationsfigur sein, im Brückenbau auch im Parlament. Ich komme ja ein bisschen aus der Mitte des Parlaments, da versuchen auch die verschiedenen Strömungen zusammenzubringen, für Mehrheiten zu arbeiten.
Sagt's, nimmt sich einen Melkschemmel, wirft die Maschine an und beginnt seine Kühe zu melken und macht damit das, was er am liebsten macht. Selbst anpacken.
Markus Ritter, Biolandwirt aus St. Gallen, ist also das neue Aushängeschild der Schweizer Bauern. Das Amt war begehrt. Härteste Konkurrenz gab's aus dem Kanton Bern von Andreas Ebbi, auch Nationalrat, er allerdings von der SVP. Wieso hat sich jetzt Markus Ritter, CVP-Nationalrat aus der Ostschweiz, durchgesetzt? Das fragte ich Christian von Burg.
Ja, die Parteipolitik, die hat am Schluss die entscheidende Rolle gespielt. Andreas Ebbi von der SVP, der hat zwar heute den besseren Auftritt gehabt vor den Delegierten, er sprach sehr direkt und sehr zupackend zu den Leuten. Ebbi wäre mit seiner Art sicher ein gutes Aushängeschild für den Bauernverband gewesen. Aber die Mehrheit der Delegierten wollte nach Hans-Jörg Walter nicht schon wieder einen SVP-Mann. Bisher haben sich die bürgerlichen Parteien nämlich abgewechselt bei der Besetzung des Präsidiums.
Was der Neue jetzt als Präsident leisten muss, das hat Hans-Jörg Rüegsegger, oberster Berner Bauer, in der Mittagssendung «Rendezvous» so formuliert.
Als erstes sollten für alle Bäuerinnen und Bauern von der Schweiz da sein.
Das Zweite ist, also den Spagat können machen zwischen Politik, Ökologie und Produktion. Und das Dritte, er muss können vernetzen. Er muss stark sein, die Landwirtschaft können verkaufen gegen innen und gegen aussen.
Christian von Burg, da wartet eine riesige Aufgabe auf Markus Ritter. Er sagt selbst, es sei eine große Herausforderung. Er muss für alle da sein in einem sehr heterogenen Verband. Kann er das als Biobauer überhaupt?
Ja, ich denke schon. Markus Ritter ist kein Biobauer der ersten Stunde. Er hat seinen Hof eben erst umgestellt. Ritter ist also kein klarer Verfechter für mehr Ökologie, sonst wäre er heute nicht gewählt worden. Ritter setzt sich ganz auf Verbandslinie dafür ein, dass die Bauern möglichst viel produzieren, also Milch, Fleisch und Getreide. Aber es stimmt schon, was Jörg Rüegsegger sagt. Ritter muss den Spagat machen, und zwar nicht nur zwischen Ökologie und Produktion, sondern vor allem auch verbandsintern. Zwischen den verschiedenen Interessengruppen, die es da gibt, Talbauern, Bergbauern, Fleischproduzenten, Gemüseproduzenten, da gibt es sehr viele divergierende Meinungen. Ritter muss das alles zusammenhalten, das ist wohl seine größte Herausforderung. Und wenn er seinen Job gut macht, dann merkt man von außen gar nicht viel davon.
Es geht hier um einen der einflussreichsten Verbandsposten in der Schweiz. Markus Ritter muss Brücken bauen, er muss den Bauernverband gut verkaufen können. Image braucht gutes Image, der Verband, und dazu braucht sie auch ein gutes Netzwerk. Hat er denn das?
Ja, Markus Ritter ist gut vernetzt, nicht nur im Bauernverband, sondern auch in der Politik. Er ist zwar erst seit letztem Jahr im Nationalrat, aber er sitzt in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben und kann dort die Interessen der Schweizer Bauern gut einbringen. Aber ganz so einflussreich wie früher ist der Verbandspräsident nicht mehr. Die Zeiten, als der Bauernverbandspräsident als achter Bundesrat galt, die sind vorbei. Spätestens seit den 90er Jahren, seit damals das Direktzahlungssystem eingeführt worden ist. Heute wird ein wichtiger Teil der Schweizer Landwirtschaft in der Verwaltung gemacht, im Bundesamt für Landwirtschaft. Die Bauern bekommen sehr viel Steuergeld, muss man sagen, und sie müssen in der Politik und gegenüber der Öffentlichkeit zunehmend auch Rechenschaft darüber ablegen, ob sie dieses Geld sinnvoll einsetzen. Und deshalb ist eben die Kommunikation nach außen so wichtig. Und hier kann Markus Ritter noch einen Zacken zulegen. Er darf nicht nur Verbandspräsident sein, sondern er muss mit einem direkteren Auftreten als heute auch für eine breite Öffentlichkeit ein überzeugender oberster Bauer werden.
Das war Christian von Burg aus unserer Inlandredaktion. Alle 7 Jahre lässt sich die EU auf die schwierigsten Verhandlungen überhaupt ein. Dann geht es ums EU-Budget, den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen. Die Verhandlungen sind darum so hart, weil es um enorm viel Geld geht, rund 1 Billion. Und natürlich, weil sich jedes Land selbst am nächsten ist. Wenn morgen diese Verhandlungen anfangen, dann geht es nicht nur um die Milliarden und wohin sie fließen sollen, sondern um die Gestalt der EU überhaupt. Wie schwierig das ist, das hat auch die Debatte im EU-Parlament heute vor diesem schwierigsten Gipfel gezeigt, EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Seit Wochen tobt zwischen Europas Hauptstädten ein öffentlich ausgetragener Kampf um die Höhe des nächsten 7-Jahres-Budgets der EU. Lächerlich, sagt dazu der Chef der Liberalen im EU-Parlament, Verhofstadt.
Let me be very blunt. The whole debate on a little bit more, on a little bit less is in my opinion completely ridiculous.
Lächerlich, weil der EU-Haushalt nur einen Bruchteil der nationalen Haushalte ausmacht.
Switzerland is a confederation and has a budget of 12%.
In der Schweiz stehen dem Bund 12% des Nationaleinkommens zur Verfügung, in den USA gar 24, und wir können uns nicht mal auf 1% einigen.
And we cannot agree on 1%.
Verhofstadt ist einer derjenigen im EU-Parlament, die glauben, dass jetzt mit der Krise die Stunde der Vereinigten Staaten von Europa schlagen muss und dass die EU schon mittelfristig ein sehr viel größeres Budget braucht. Ganz anders ein Holländer.
Bepaalde Länder müssen kennelijk noch lernen, dass es bei einer Begrotung nicht dreht um Solidarität, sondern um Solidität.
Einige Länder müssen noch lernen, dass es bei einem Budget nicht um Solidarität geht, sondern um Solidität. Holland gehört zu den reichen EU-Ländern, die mehr in die Brüsseler Töpfe einschießen, als sie rausholen. Diese Länder kämpfen meist für ein kleineres Budget. Umgekehrt setzen sich diejenigen, die von der Landwirtschafts- oder Subventionspolitik der EU stark profitieren, für ein wachsendes Budget ein. Gerade diese nationale Brille der Regierungen stößt im EU-freundlichen Parlament auf Kritik.
Ja, es soll einen Kuchen geben, aber alle wollen essen. Keiner will backen. Schrecklich.
Das zugrunde liegende Problem ist, dass unsere Mitgliedstaaten allesamt Ichlinge sind. Die Frage ist immer, was bekomme ich?
Doch für die britischen Euroskeptiker ist diese Haltung genau richtig.
Every time taxpayers' money is thrown at common European projects, the results are less than a success.
Wo auch immer Steuergeld für ein europäisches Projekt eingesetzt wird, zeigt sich ein Misserfolg. Die tote Hand der Bürokratie versagt, nationale Demokratien und ein freier Markt wären viel besser.
The dead hand of bureaucracy is destroying innovation and destroying jobs in Europe. National democracy and free markets would be a much better model.
Falsch, sagt EU-Kommissionspräsident Barroso und verweist auch auf die Krise.
Notre principal instrument pour investir dans la croissance et la création d'emplois, c'est précisément le budget européen.
Der wichtigste Hebel in Europa zur Förderung von Wachstum ist das EU-Budget. Stimmt, sagt darauf ein Euroskeptiker.
Mr. Barroso told us the EU budget is a catalyst for growth. And I think he's right, assuming of course that you're a cow or a pig.
Jedenfalls für Kühe und Schweine. Eine Anspielung darauf, dass rund 40% der EU-Ausgaben in die EU-Landwirtschaft fließen. Die britischen Euroskeptiker steigen mit aller Schärfe in diese Debatte, weil auch sie glauben, dass ihre Stunde geschlagen hat. Tatsächlich schwingt auf diesem Gipfel die Frage des Verbleibes Großbritanniens in der EU mit. Britische Euroskeptiker von links bis rechts haben Premier Cameron bereits in eine Extremposition getrieben. Er steigt mit der Forderung eines Real Freezes in den Gipfel. Die Ausgaben der EU sollen das Niveau von 2011 nicht mehr übersteigen, obwohl die EU wächst und obwohl sie neue Aufgaben übernimmt. Bleibt Cameron hart, müssten die anderen 26 Staaten wohl eine Lösung ohne Großbritannien wählen. Und das wäre eine schwere Konfrontation. Wahrscheinlich erscheint derzeit aber, dass die Staats- und Regierungschefs dieses Risiko scheuen und um jeden Preis einen Kompromiss suchen. Für diesen Fall kündigt aber das Parlament Widerstand an.
Mes amis, nous avons le devoir de bloquer pour montrer la voie de l'Europe du futur.
Wir können und müssen das Budget blockieren, wenn es zu schmal ausfällt, so Dole, der Chef der Konservativen im EU-Parlament. Für ihn stehen wie für viele Beobachter nicht nur ein paar Milliarden auf dem Spiel, sondern die Zukunft Europas.
Urs Bruderer. Besonders die osteuropäischen EU-Staaten befürchten Abstriche. Die Brüsseler Strukturfonds sind für sie gerade in Krisenzeiten eine wertvolle Geldquelle. Allerdings werden die nicht überall gleich gut genutzt. Manche Länder rufen längst nicht alle Gelder ab, die ihnen eigentlich zustehen würden. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Sorin Manduk ist Bürgermeister der Kleinstadt Făgăraș im rumänischen Siebenbürgen. Die Infrastruktur der Stadt ist in einem erbärmlichen Zustand und harrt der dringenden Erneuerung. Von der Regierung in Bukarest kann Manduk kaum Unterstützung erwarten, die Staatskasse ist leer. Aber Mittel aus EU-Fonds würde er gerne einsetzen, um zum Beispiel eine Umfahrungsstraße zu bauen oder Häuser zu isolieren. Doch an das Brüsseler Geld kommt der Bürgermeister nicht heran.
Și trebuie să recunosc că nici noi nu am fost pregătiți, nu avem specialiști foarte mulți la nivelul comunităților mici.
Seiner kleinen Verwaltung fehlten die administrativen Kapazitäten, um Projekte auf die Beine zu stellen und Gelder zu beantragen, klagt Manduk. Ein typisches Problem, sagt der Bukarester Politologe Sorin Ionita. Die Antragsteller hätten wenig Erfahrung. Das Prozedere sei zu kompliziert, zu bürokratisch, mit zu vielen Regeln und Richtlinien. Und in vielen Fällen hätten die staatlichen Behörden auch gar kein Interesse, ein regionales Projekt wirklich voranzutreiben.
There's not much interest to push it. I mean, not as much as in rhetoric. In rhetoric, of course. It's our first priority to absorb the money.
Die Regierung betone zwar immer wieder, wie wichtig es ihr sei, die EU-Gelder abzurufen. In der Praxis strenge sie sich aber zu wenig an. Das hat vor allem einen Grund. Alle von der EU unterstützten Projekte müssen von den Staaten kofinanziert werden, in der Regel mit 15-25%. Doch diese Eigenmittel sind oft nicht vorhanden. Von den etwa 20 Milliarden Euro an Kohäsionsgeldern, die für die laufende Periode aus Brüsseler Töpfen für Rumänien zur Verfügung stehen, wurden erst knapp 8% abgerufen. Das ist der mit Abstand tiefste Wert aller EU-Länder. Die Regierung in Bukarest hat nun auf Druck Brüssels ein eigenes Ministerium geschaffen, das den Prozess rund um die EU-Gelder koordinieren und beschleunigen soll. Aber nicht nur Rumänien, auch die anderen osteuropäischen Länder bekunden Mühe, die Strukturhilfen zu absorbieren. Mit einer Ausnahme, Polen. Das größte Empfängerland lässt sich die Erneuerung seiner Verkehrsinfrastruktur gewissermaßen von Brüssel bezahlen, wie der Warschauer Wirtschaftsexperte Bohdan Wisniewicz sagt.
It's incredible help, incredible push for Polish infrastructure investments in motorways.
Autobahnen, Eisenbahnlinien, Flughäfen, fast alles wird mit EU-Fonds finanziert. 67 Milliarden Euro an Strukturhilfe sieht der aktuelle Finanzrahmen für Polen vor. Doch seit Wochen geht die Angst um, der Geldregen könne nachlassen, weil Nettozahler wie Deutschland den Umfang des nächsten Finanzrahmens reduzieren wollen. Osteuropäische Regierungschefs, die mit am Brüsseler Verhandlungstisch sitzen, werden deshalb von Medien, Opposition und Wirtschaftseliten in ihren Ländern gedrängt, ja nicht in Kürzungen einzuwilligen, sagt Politologe Sorin Ionica. Kein Politiker könne es sich erlauben, zu wenig patriotisch aufzutreten.
Nobody, no major political actor can afford not being patriotic enough.
Auch wenn längst nicht alle Gelder in Anspruch genommen werden, Budgetreduktionen würden die Hoffnungen der Osteuropäer weiter schmälern, dereinst das Wohlstands- und Entwicklungsniveau des Westens zu erreichen.
Thanksgiving ist in den USA ein heiliger Tag. Ohne üppig gefüllten Truthahn läuft gar nichts. Die Kalorien sind dann jeweils schnell wieder weg, wenn am Tag darauf das große Power-Shopping ansteht, Schnäppchenjagd quer durchs Land. Wegen dieses sogenannten Black Friday gehen die Angestellten des größten Arbeitgebers der Welt, Walmart, aber auf die Barrikaden. Ihre Arbeitsbedingungen sind ohnehin schon schlecht, doch was die Billig-Kaufhauskette in den USA jetzt verlangt, geht vielen zu weit. SWR-Korrespondentin Sabrina Fritz mit der ganzen Geschichte.
Black Friday, ich ertrage es nicht mehr. In Washington, Seattle, Denver und Los Angeles protestieren Walmart-Mitarbeiter dagegen, dass sie am Thanksgiving arbeiten müssen. Thanksgiving ist in den USA ein bisschen wie Heiligabend in Deutschland. Das große Familienfest in den USA. Am Tag danach, dem sogenannten Black Friday, haben die meisten Amerikaner frei und gehen traditionell auf Schnäppchenjagd. Es ist der wichtigste Einkaufstag des Jahres in den USA, Winterschlussverkauf hoch 10. Doch in den letzten Jahren haben die großen Ketten wie Best Buy, Target und Walmart ihre Öffnungstermine immer weiter vorverlegt. 5 Uhr früh, Mitternacht shoppen und in diesem Jahr will Walmart nun schon um 8 Uhr abends an Thanksgiving aufmachen. Der Truthahn bleibt für 1,3 Millionen Walmart-Mitarbeiter kalt. Einige Mitarbeiter haben dagegen eine Unterschriftenaktion gestartet. 35.000 Namen sind zusammengekommen. An 1.000 Standorten planen die Mitarbeiter Streikaktionen.
I am scheduled to work on Black Friday. Plan to go to work on Black Friday. Walmart needs to learn that it's not fair how they treat us.
Ich bin für Freitag eingeteilt, aber ich werde nicht kommen. Walmart muss lernen, dass sie uns nicht so behandeln können, sagt ein Mitarbeiter im amerikanischen Fernsehen. Die Black Friday-Aktion ist ein weiterer Baustein, dass es beim größten Arbeitgeber der Welt rumort. Seit einem Jahr gibt es die Protestgruppe Our Walmart, die für höheren Stundenlohn, mehr Vollzeitarbeitsplätze und gegen Schikane am Arbeitsplatz protestiert. Walmart zahlt umgerechnet im Durchschnitt 7 Euro Stundenlohn, davon können viele nicht leben und machen in Videos ihrem Ärger Luft.
Because I have to choose between paying my bills and having enough to eat.
Because I'm 52 years old and I can't afford my own apartment.
Stand up, live better.
Walmart hat inzwischen gegen die vielen Protestaktionen geklagt. Die Mitarbeiter sind nicht gewerkschaftlich organisiert. Wer protestiert, riskiert seinen Job. Und wer am Black Friday nicht zur Arbeit kommt, muss mit Konsequenzen rechnen, hat Unternehmenssprecher David Tover angekündigt. Wenn die Mitarbeiter eingeteilt sind, erwarten wir, dass sie kommen, sonst drohen Konsequenzen. Er sagt, Walmart bietet die besten Jobs in der Einzelhandelsbranche. Das sehen die Gewerkschaften anders. Sie unterstützen die Protestaktion. Wenn sich bei den Bedingungen für Verkäufer in den USA etwas ändern soll, dann muss man bei Walmart anfangen, so ein Gewerkschaftssprecher.
Ein Very Black Friday. Das war Sabrina Fritz und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.